Wir sind in einer vierteiligen Reihe Feinde des Herzens und wo wir die vier Themen unter den Pastoren aufgeteilt haben, habe ich sofort mich gemeldet für das Thema Neid. Vergleichen spüre ich, das ist ein Thema nicht erst neu, das mich beschäftigt, sondern das zieht sich mein Leben durch, das Vergleichen mit anderen. Was vielleicht früher eher war, ist, der kann sich dieses und jenes leisten, ich nicht. Ist mehr jetzt die Frage vom Vergleichen und darauf stoßen, das kann ich eben nicht. Das kann ich nicht haben, was andere haben. Eben was früher materielles war, ist jetzt mehr so ein Erlebnis. So ein die ähnliche Richtung, so ein Pastorenkollege, jetzt der Pensionierte, mit dem Wohnmobil 3 Monate jetzt in Norden. Das liegt für mich nicht drin, das habe ich nicht, als Blinde kann ich das nicht geniessen. Oder jetzt bin ich am Lesen, das ist auch sehr interessant, oder? Mit 50 Euro um die Welt, vielleicht kennt ihr das Buch von Christopher Schacht, so 4 Jahre lang um die ganze Welt herum, was der erlebt hat. Also so ganz alles müsste ich nicht erlebt haben. Aber so gewisse, wie er die Landschaft beschreibt, das würde ich natürlich schon gerne sehen. Aber eben, das kann ich nicht. Und die Frage, die mich dann daraus stellt und beschäftigt, was ist ein erfülltes Leben? Eins, wo man auf möglichst viel erlebtes Erlebnis, Reiseerlebnis zurückschauen kann, oder ist erfülltes Leben etwas anderes? Neid weist uns und mich darauf hin, was ich nicht bin, was ich gern wette. Einfach so ein bisschen umeinander fahren, unabhängig sein, mobil sein. Ich habe zwischendrin das Gefühl, ja, die Einschränkung durch Blindheit schränkt mich ein, jetzt in der Entfaltung meiner Gaben. Zwischendrin denke ich auch noch, wenn ich dann ein bisschen bei Smalltalk ein bisschen anecke, ein bisschen extrovertiert sein, wäre auch noch ganz schön, oder? Aber das bin ich einfach nicht. Wie gehen wir mit dem um? Dass wir nicht so sind wie der andere. Und zwischendrin geht dann eben das Vergleichen auch bis hin zum Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Das gibt dann so neue Erfindungen, Geräte, die mich auch sehr interessieren, oder schöne Veranstaltungen, aber die sind einfach für Sehende gemacht. Das ist ja schliesslich Mehrheit, 99,9% sicher, oder? Ich gehöre nicht dazu. Das ist nicht für mich. Also ich spüre, Neid, Eifersucht hat ganz verschiedene Facetten und dem wollen wir nachspüren und die Bibel befragen, was sind für Lösungen da? Also schon zuerst einmal, was richtet Neid an? Der erste Glitzerungspunkt ist, wer ist der Feind? Feinde des Herzens. Sind Feinde die äußeren Umstände? Sind Feinde unser Verhalten, das wir dann haben, oder ist der Feind in unserem Herz drin? Wir beschäftigen uns mit einer Familiengeschichte, Familiendrama aus 1. Mose. Der erste Text ist jetzt also 1. Mose 37, 3 und 4. Wir blenden nachher ein bisschen zurück. Also jetzt ist gerade da, der Jakob hat 12 Kinder von 4 verschiedenen Frauen, von 2 Frauen und 2 Nebenfrauen. Das gibt eben ein ziemliches Patchwork-Familie. Und da der eine, der ist im Alter geboren, und zwar von seiner Lieblingsfrau, der Rahel. Und Rahel ist früh verstorben. Und das ist wie ein Vermächtnis. Und der hat er besonders gern gehabt und hat das auch zeigen mit besonders grossen Kleidern. Aber jetzt die Reaktion, als die Brüder sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als sie alle, wurden sie so neidisch, dass sie kein freundliches Wort mehr mit Josef redeten. Also ist jetzt da eigentlich die Ursache so, dass jetzt der Vater sie zurückgesetzt hat und weniger geliebt hat und der andere bevorzugt hat. Das gibt solche Familien, vielleicht bist du so einer aufgewachsen, das ist sehr schmerzhaft und sehr traurig. Die Reaktion wäre jetzt, dass man Aggressionen gegen den Vater entwickelt und den bekämpft oder den meidet. Ist es das? Ja, es ist ein Problem. Wir verstehen zwar vielleicht den Jakob so ein bisschen, aber es ist eigentlich eine Dummheit. Er hätte eben auch müssen an seine Kinder denken. Ich hatte ein gutes Vaterhaus in dem Sinn. In dem Sinn, er hat beide von uns Brüdern gleich behandelt. Aber der himmlische Vater, der kommt mir ab und zu ein bisschen quer. Dort, wenn ich es so vergleiche mit anderen Gotteskindern, habe ich das Gefühl, er hat mit jedem einen Plan im Leben vor, aber mit gewissen hat er einen besseren Plan als mit mir. Eine gewisse muss er doch eigentlich lieber haben. Die müssen nicht immer von einem finsteren Tal durchs andere. Ist jetzt zwar mein Leben auch nicht, aber wenn ich es dann so in einem finsteren Tal so gerade Revue passieren lasse, dann ist sowieso ein finsteres Tal und dann geht es wieder ins nächste hin. Ja, Fragestellung ist zwischendrin auch, wenn du dich vergleichst mit anderen, meinst Gott als himmlischer Vater ein bisschen weniger. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu den Brüdern, von den Söhnen von Jakob. Sie haben jetzt einen ganz klassischen Abwehrmechanismus produziert gegen den Neid. Sie haben den Neid zwar nicht realisiert, das steht einfach da in der Bibel, das ist die Ursache, aber ich denke, selber haben sie es nicht realisiert. Denn sie haben jetzt den Josef klein gemacht. Kein freundliches Wort. Wenn du deinen Arbeitskollegen beneidest, weil er vielleicht gewisse Sachen mehr hat, weil er vielleicht mehr verdient, weil er mehr gefragt ist in der Firma drin, ein ganz normaler, unbewusster Abwehrmechanismus ist, du machst ihn klein. In dir rein klein. Oder sogar nimmst alle seine Schwachstellen und tust die verbreiten. Und das, was er kann, ist ja gleich nicht so gut gemacht gewesen und. Einfach das ganz einfache Prinzip, wenn du jemanden nicht mehr musst bewundern, also einfach aufschauen und beneiden, dann ist, ja, also du ruinierst eigentlich das Beneidenswerte am anderen, also musst du nicht mehr nieder sein, indem du den anderen einfach zur Schnecke machst. Aber es ist natürlich sehr zerstörend, das Verhalten. Richtig wäre Feind des Herzens, so wie da steht, ist der Neid. Neid, eifersüchtig sein, statt einfach zu trauern. Zu sagen, doch, das ist jetzt eine ganz unglückliche Konstellation. Der Vater Jakob kann mit dem nicht besser umgehen, aber schließlich hat er nicht aus freien Stücken zwei Frauen und nicht aus freien Stücken zwei Nebenfrauen. Das ist alles so geworden durch einen Betrug. Durch einen Betrug vom, irgendein Onkel war da, vom Laban. Und der hat einfach zuerst ihn betrogen. Und Lea gegeben und nicht seine Lieblingsfrau, Rahel. Aber einfach das wäre mal anschauen und sagen, das ist schwierig in meinem Leben. Aber was mache ich jetzt damit? Und dann spüre ich die Regung vom Neid und dann merke ich, okay, das ist nicht gut, das muss ich irgendwie behandeln. Und jetzt werden wir die verschiedenen Punkte, also drei Punkte, jetzt anschauen, wie man da könnte frei werden vom Neid. Wir blenden jetzt also zurück in die Geschichte von dem Jakob in die Familiengeschichte. Der zweite Punkt geht um Rahel. Rahel beneidet den Erfolg ihrer Schwester. Die Lösung wäre, den eigenen Neid entdecken als Triebkraft zu destruktivem Verhalten. Jetzt geht es also um Rahel. Wir blättern ein paar Kapitel zurück. Kapitel 30, 1 und 2. Und da sagt sie zum Jakob, als Rahel sah, dass Lea Kinder bekam und sie nicht, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sagte zu Jakob: Sorge dafür, dass ich Kinder bekomme, sonst will ich nicht länger leben. Jakob wurde zornig und sagte: Kann denn ich etwas dafür? Ich bin doch nicht Gott, der keine Kinder bekommen lässt. Man spürt das destruktive Verhalten jetzt, wo nicht gegen sich selber und gegen die Umwelt fabriziert. Rahel ist kinderlos geblieben, ihre Schwester hat Kind gehabt und sie ist das auf das eine einzige so fixiert gewesen: Ich komme kein Kind über. Natürlich, das ist dazu mal noch viel größere Tragödie gewesen, aber es hat ihre jegliche Lust zum Leben hat's genommen. So will sie nicht länger länger leben, sie will sterben. So einfach keine Perspektive mehr, keine Hoffnung mehr im Leben. Nur auf das fixiert. Natürlich, das ist eine Tragik damals, heute ein bisschen weniger, aber immer noch Kinderlosigkeit. Ja, wie geht man mit dem um? Und andere haben Kind. Und das sind nachher Einsegnungen und so weiter. Und das hat man alles nicht. Aber da wäre die Fragestellung für Rahel gewesen: Was wäre denn sonst echt mein Lebenssinn? Das kann ja nicht der einzige sein, Kind auf die Welt stellen, einfach Mutter zu sein. Es gibt ja auch noch anders. Und sie zerstört eine Beziehung, die eigentlich eine gute Beziehung war, Jakob zu Rahel, die zu Lea weniger, aber sie macht ihn verantwortlich. Hey, schau du, sorg du. Sie macht ihn zu Gott. Und das ärgert ihn natürlich. Das ist eine völlige Überforderung. Was hat er damit zu tun? Aber so ist das alles so einfach so. Es geht in die falsche Richtung, die Eifersucht, das Vergleichen. Das Vergleichen. Es ist ja nicht nur, dass sie kein Kind bekommen hat, sondern das ist zum Problem geworden, weil ihre Schwester Kind hatte. Das Vergleichen hat das massiv verstärkt. Bei Beten, bei der Rahel und bei der Lea schauen wir jetzt, wie die mit den Namen von ihren Nachkommen dann umgegangen sind. Wir wären jetzt, also bei 1. Mose 30, Vers 8, ist noch interessant in der damaligen Zeit. Also einfach die Frau, die Mutter hat bestimmt, wie das Kind heisst. Jetzt da hat Rahel noch kein Kind bekommen, das war das erste dann eben der Josef gewesen. Aber sie hat die Idee gehabt, also eben meine Magd, die könnte dir Kind gebären. Das ist eigentlich so gerade wie mein Kind, oder? Und der Jakob hat dann da eben mit dieser Nebenfrau, mit dieser Magd Bilha, einen Sohn geboren. Und dann sagt Rahel sagt: Ich habe einen harten Kampf mit meiner Schwester ausgefochten und habe gesiegt. Und darum hat sie ihn Naphtali genannt. Ja, hey, also, was ist das überhaupt für ein Kampf gsi? Ja, das ist ein Konkurrenzkampf gsi ums Gebären. Und sie hat gewonnen. Also Formulierungen, wo du dir ein bisschen am Bart kratzen, oder, wenn du einen hast, oder? Also was soll das? Und das heisst eben, das ist Vergleichen. Ein Vergleichen, das dazu kommt, dass man dann nach einem völlig auf falsche Gedanken kommt. Weil der andere etwas besser kann, mehr Erfolg hat, mögen wir es nicht gönnen, sind missgünstig, wir hätten doch das Lob oder den Erfolg auch verdient. Wenn wir jetzt einfach Kind gebären, fruchtbar sein als Teil vom Erfolg jetzt für eine Frau, das hätte ich doch auch verdient. Das Vergleichen, das ist sehr zerstörend. Und jetzt, also das Folgende habe ich aus Artikel Psychologie heute, Juli-Ausgabe, Schwarzer und weißer Neid. Ganz ein interessanter Artikel. Einfach so, das ist ein Thema in der Seelsorge und Psychologie, der Neid. Und man spürt, das ist schon viel älter zurück, das steht in der Bibel. Wenn nun jetzt das 10. Gebot heisst, 2. Mose 20, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Also der Neid, also es ist ja nicht nur ein Haus begehren oder eine Frau begehren oder einen ganzen Mitarbeiterstab begehren oder riesige Herden oder neuzeitliche Fabrik oder wie immer auch. Nein, das, was der andere hat, das ist ja der Neid, das, was der andere hat. Aber eigentlich geben wir das Begehren nicht zu. Man gibt den Neid nicht zu. Neid heisst ja, ich vergleiche mich und habe es zu weniger gebracht, kann etwas weniger, bin etwas weniger. Es ist also ein Mangel an mir, ein Defizit, und das kann ich nicht zugeben. Und man könnte ja vielleicht auch nicht zugeben, dass, sagen wir, Kinderlosigkeit oder was immer auch, einem so Mühe macht, so, dass man so fixiert ist, man vertuscht das alles. Und das ist das Gefährlichste am Neid. Dass wir Menschen dann degradieren, falsche Kommunikation haben. Eigentlich ist es Neid. Eigentlich ist es unser Problem. Eigentlich ist es eine Übertretung von einem von diesen 10 Geboten. Und die sind ziemlich zentral. Es gibt noch ganz andere Aussagen in der Bibel, aber die 10 Gebote fassen eigentlich die Grundproblematik des Menschen zusammen. Oh ja. Also. Das Vergleichen da bei der Rahel. Und der erste Schlüssel ist, entdeck's und sag dem gleich wie die Bibel. Es ist Neid, es ist Eifersucht. Der Feind von deinem Herz ist dein Herz selber. Gehen wir als dritten Punkt zu der Lea. Lea beneidet die Attraktivität ihrer Schwester. Und die Lösung ist, sein Herz mit geistlichen Tatsachen füllen lassen. Jetzt die Lea, gehen wir nochmal ein Kapitel zurück, oder? Jetzt, das sind zwei Schwestern gsi und der Jakob ist jetzt aus dem fernen Land Kanaan zu denen gezogen und hat sich in eine von denen beiden verliebt. Kapitel 29, 17 und 18. So ganz cool heisst es da, Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber war überaus schön. Also es ist einfach die ganze logische Folge, in wer sich da der Jakob verliebt. Lea und Rahel sind Schwestern, aber haben unterschiedlich ausgesehen. Dann haben sie eigentlich nichts dafür können. Das war einfach so schöpfungsmässig. Und dann kommt noch einfach Kultur. Was ist schön? Was ist nicht schön? Natürlich, wir wissen jetzt nicht genau, wie das genau definiert war. Aber wir wissen einfach aus unserer Zeit, oder? So ein bisschen in Afrika, oder? Da musst du möglichst viel Fett haben und viel, ja, einfach Volumen haben. Das ist ein Zeichen von Reichtum. Europa, das Schönheitsideal ganz anders. Und Asien, das dort ist nicht zu braun sein, sondern möglichst helle Haut haben. Einfach so wenig Sonne. Also Schönheitsideal von Kultur zu Kultur ist unterschiedlich. Aber erst einmal, sie sind unterschiedlich und das wird noch unterstrichen durch so, wie man sie behandelt. Das ist also der Lea ihr Problem gsi. Ja, doch, ein echtes Problem. Einfach so, ist dann betrogen worden, oder? Der Jakob, also jetzt einfach so ein bisschen als Beipack, als so ein bisschen Multipack, also Rahel, und jetzt einfach noch als Zugabe ist die Lea noch gewesen, aber eigentlich nicht geliebt. Also schon eine Tragik. Wenn man sich dann so vergleicht. Aber auch da wieder zeigt man den Kindernamen nachher, wie sie dann mit dem Thema umgegangen ist. Kapitel 29, Vers 32. Also die Lea ist eben das erste Mal schwanger geworden, hat dem Jakob den ersten Sohn geboren. Als Lea ihren ersten Sohn geboren hatte, sagte sie: Der Herr hat meinen Kummer gesehen. Jetzt wird mein Mann mich lieben. Liebe hat sie gewünscht und hat gedacht, wenn ich jetzt das einem Jakob gebe, seinen ersten Sohn, der Ruben, dann habe ich Liebe verdient. Dann habe ich meine Liebe gekauft. Dann muss er mich gern haben. Aber als was hätte sie denn gern? Als Gebärmaschine oder als Lea, wo eben nicht so attraktiv ist? Also am falschen Weg, um zu Liebe zu kommen, aber eigentlich ein ganz verständlicher Weg. Aber eben falsch. Der richtige Weg wäre, einmal zu sehen, und das ist eben jetzt, kann man sagen, die falschen Werte, die man müsste entlarven. Der falsche Wert ist, Liebe ist ein guter Wert, aber Liebe durch Leistung. Für den anderen etwas bringen. Und das ist eigentlich nicht Liebe. Und zu sehen, vor Gott bin ich ein einmaliges Geschöpf. Ich sehe anders aus wie Rahel. Aber ich bin ein einmaliges Geschöpf und in Gottes Augen bin ich ebenso wertvoll. In Jakobs Augen weniger wertvoll, aber in Gottes Augen bin ich ebenso geliebt als Geschöpf von ihm. Und wenn du neidisch bist, als Outfit von anderen oder vieles mehr, einfach zu wissen, du bist ein einmaliges Geschöpf von Gott. Auch wenn du anders bist. Und weil du anders bist, deine Kultur, unsere Kultur auch uns anders behandelt und vielleicht wertloser behandelt und auf die Seite stellt. Aber jetzt kommt das Evangelium. 1. Korinther 13, die Beschreibung der Liebe. Zuerst einmal die Beschreibung der Liebe, die Gott zu uns hat. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Liebe kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet und so weiter. Die Liebe, die selbstlose Liebe, wir spüren das, das geht um den anderen. All die Begriffe, das geht um den anderen. Und so also die Liebe kommt durch Jesus in unser Leben hinein. Und das hat natürlich die Lea noch nicht gewusst, aber das war alles viel später gewesen, das mit dem Jesus. Aber das wäre die richtige Quelle. Die Liebe oder die Lieblosigkeit von Jakob, die ist schmerzhaft. Aber das ist nicht die Lösung. Die Liebe jetzt also, die von Gott her kommt. Gott hat Jesus in die Welt hineingeschickt, ist am Kreuz gestorben, einfach aus Ausdruck der Liebe. Und der Schritt, ich kann ihn noch kurz erklären, wenn ein Mensch sich dieser Liebe öffnet, dann passiert etwas Neues. Dann kommt der Heilige Geist in der Wiedergeburt in uns hinein Und die Bibel sagt, das ist die ausgegossene Liebe. Und die, nicht unsere Anstrengung, die macht uns frei vom Neid. Die macht uns frei vom Neid, vom Kreis um uns selber. Neid heisst ja eigentlich nichts anderes, ich kreise um mich selber. Ich vergleiche mich mit anderen und sage, ich will haben, ich will sein, ich. Und Liebe sagt, ich will für den anderen eine Bereicherung sein. Also der erste Punkt, Lösung ist, entdeckt Neid. Der zweite Punkt, schau, was ist eigentlich das Thema von deinem Neid? Um was dreht sich der Neid? Und bei der Lea ist es jetzt eben die Liebe gewesen, die ihr gefehlt hat. Und dann zu merken, hey, wie kann ich mit dem umgehen, geistlich? Was sind die geistlichen Wahrheiten? Die geistliche Wahrheit wäre, du bist ein einmaliges Geschöpf und Liebe. Die Liebe, die der Vater hat. Und das muss ich immer wieder sagen, wenn ich da das Gefühl habe, Gott hat mich weniger gern, weil ich dieses und jenes nicht kann und nicht habe und was nicht bin und was weiß ich was. Er hat mich immer so gern. Und die ausgegossene Liebe. Gehen wir zum vierten Punkt. Das ist einfach jetzt die dritte Lösung. Sich genügen lassen. Ich muss mich nicht vom Neid beherrschen lassen. Da verlieren wir jetzt die Geschichte von Jakob, Rahel und Lea und gehen aufs Neue Testament los. Hebräer 13, 5 und 6. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat ausgesprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Sich genügen lassen. Wann ist genug? Wann ist genug? Da ist es ganz zum Geldgier. Aber einfach sich genügen lassen, da heisst, es ist etwas da, es ist nicht alles da, es könnte mehr sein, man könnte mehr Geld haben, aber so wie es ist, ist es jetzt genug. Und er fügt dann an, es ist eigentlich genug, wenn Gott da ist, wenn Gott gegenwärtig ist und Fürsorger ist, dann ist es genug. Jetzt ist das Ganze eine interessante Stelle. Ein Zitat aus dem Josua, der gehört, es ist genug, wenn ich dich begleite. Da ist nicht um Geldgier gegangen, sondern um die Eroberung vom verheißenen Land. Das hat noch andere gehört. Da ist es um Jericho gegangen und. Also völlige Überforderung. Und sagt, es ist genug, wenn ich dein Begleiter bin. Und jetzt da ist es angewendet bei den Hebräern. Denke nicht, ihr müsst immer mehr Geld haben als Sicherheit und als Luxus und. Gott ist genug. So wie es jetzt ist, ist genug. Genug. Ist natürlich jetzt eine Herausforderung auf unser Vertrauen. Vertrauen wir, dass Gott genug ist? Können wir dann sagen, mutig sagen, also gehen wir weiter, der Herr ist mein Helfer. Können wir vertrauen, dass er uns nicht vergisst und uns nicht im Stich lässt? Und wenn wir das können, ist die Geborgenheit. Und sagen, ja, es ist genug. Es führt dann auch zur Dankbarkeit. Indem, dass wir schauen, was haben wir? Nicht, was fehlt uns, was haben andere, sondern was haben wir? Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Wenn du jetzt noch mehr hast und all das hast, was der andere hat, und du denkst, das wirst du glücklich, du wirst kein dankbarer, zufriedener Mensch. Die Dankbaren sind glücklich. Die, die sich genügen lassen und schauen, was Gott da genug ins Leben gegeben hat und was er für uns ist. Dankbarkeit ist ein grosses Thema, wenn ich mich jetzt gewidmet habe, einfach als Gegenpol zu all dem anderen, was uns jetzt in dem halben Jahr beschäftigt hat. Und von dort her sind einige Impulse in dem Seminar, die ich dann etwa in einem Monat wird haben. Also wer sich da möchte, weiter darüber nachdenken, Dankbarkeit fördern im Gebet und zu einem zufriedenen, glücklichen Christ werden, das wären interessante Impulse. Dann will ich noch beten. Herr Jesus, wir stehen vor dem Thema und wenn dein Geist jetzt einfach wirken lässt, zeigt er uns unsere Neid, wo wir es vergleichen. Wir wollen da ständig, werden wir vergleichen. Wer kann das besser? Wer kann das am besten? Als Kind, wer hat gute Noten, wer hat weniger? In der Partnerwahl, was ist attraktiv und weniger? Herr Jesus, zeigt uns dort, wo Neid gekommen ist. Mit all dem Destruktiven, wir wollen es nicht verstecken. Es ist ja so, dass wir gewisse Sachen nicht so gut können. Und nicht so sind wie der andere, aber wir wollen entgegennehmen, du hast uns geschaffen. Und Vielfalt heisst, dass der andere Sachen besser kann. Wir sind Geschöpfe von Gott, auch wenn wir nicht der äußeren oder Persönlichkeitsnorm, dem Durchsetzungsvermögen, der extravertiert sie einfach der Norm von unserer Gesellschaft nicht entsprechend, weniger entsprechend. Du hast uns geschaffen, so wie wir sind. Und dein Lebensplan mit uns ist ebenso gut, ebenso voll Liebe, wie der Lebensplan von anderen. Du bist nicht der Vater, der Josef bevorzugt und die anderen zurückstellt. Du hast uns alle gleich lieb, auch wenn du uns unterschiedlich behandelst. Das wollen wir in unser Herz schreiben. Und Herr Jesus rief, lass du reifen den Entscheid, ich will mich genügen lassen. Du sagst auch in gesundheitlichen Fragen an Paulus, da kommt das gleiche Wort vor wie in unserem Abschnitt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Wir haben genug, weil wir dich haben. Und das mehr, das wir gerne hätten, genügt dann auch noch nicht. Du bist genug. Danke dafür. Amen.